Willkommen zu Einfach machen, dem Nachhaltigkeitspodcast der Verbraucherzentrale NRW. Wir sind Marie und Helena und wollen es euch einfach machen, nachhaltiger zu konsumieren.
Das Thema der heutigen Episode betrifft uns früher oder später alle, denn es geht um das Thema Arbeit. Und wir wollen heute untersuchen, wie man eben am Arbeitsplatz nicht nur sein Geld verdienen, sondern eben auch noch nachhaltig sich verhalten kann. Unterstützt werden wir dabei wie immer von einer Expertin und einer Konsumentin, die uns eben Einsicht in ihrem Berufsleben geben. Und gleich vorweg steckt dann eben doch etwas mehr dahinter, als nur am Kopierer doppelseitig zu drucken, obwohl das natürlich auch schon ein wichtiger Aspekt ist.
Wir haben heute die Gelegenheit, mit Dunja Karabaitsch zu sprechen. Sie ist die Inhaberin der Designagentur Büro Grün und setzt sich dort ausschließlich mit Nachhaltigkeit auseinander. Außerdem ist sie aber auch die Initiatorin von Ökorausch. Das ist das erste deutsche Festival für Design und Nachhaltigkeit. Und weiterhin ist sie Mitbegründerin und Teil des Vorstands von Dasselbe in Grün. Das ist ein Verband nachhaltiger Unternehmen. Als solche kennt sie sich nun wirklich bestens mit Nachhaltigkeit im Arbeitsplatz aus. Und deswegen kann sie uns sicher ein paar Fragen dazu beantworten. Hallo Dunja!
Hallo Helena, ich grüße dich.
Danke erstmal, dass du bei uns dabei bist. Du kennst dich sehr gut über deine Arbeit mit Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz aus. Und deshalb habe ich ein paar Fragen an dich. Nämlich erstens mal, was verstehst du allgemein unter Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz?
Ja, also da würde ich empfehlen, immer zwischen sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit zu unterscheiden. Also im Sinne der Ökologie sind es natürlich so Schwergewichte wie Energie und Ressourcen, Fragestellungen, was verbrauche ich hier, wie kann ich vielleicht Mengen reduzieren. Und beim Thema Soziales geht es auch darum, woher stammen denn die Materialien? Also da sind Stichwörter zu nennen, wie ist die Lieferkette, was ist mit fairen Arbeitsbedingungen? Denn auch das Miteinander ist ja auch im Betrieb dann wiederum wichtig. Da sind dann Punkte wie Gender Pay Gap interessant oder Inklusion. Also man merkt schon, ne, es ist jetzt nicht einfach nur zu schauen, wie spare ich Papier oder was ist denn hier das freundlichste Spülmittel, ökologisches Spülmittel, sondern eben eine sehr komplexe Angelegenheit, Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz zu untersuchen.
Ja, damit hast du im Prinzip auch schon meine zweite Frage geklärt, nämlich offenbar ist es nicht mit dem Papiersparen allein getan. Was fällt denn sonst noch alles unter nachhaltiges Verhalten, vielleicht auch für die MitarbeiterInnen am Arbeitsplatz?
Ja, genau. Also da ist ja auch immer zu schauen, wie viel Einfluss kann ich denn überhaupt nehmen, ne? Das ist ja mehr oder weniger auch als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer sehr unterschiedlich. Und wenn man jetzt reines Verhalten, was man relativ unabhängig von Verantwortung übernehmen kann, sind es so Sachen wie das Licht auszumachen, wenn man den Raum verlässt oder den Rechner runterzufahren, was ja leider keine Selbstverständlichkeit ist, Müll zu trennen oder sich dafür einzusetzen, dass Müll getrennt wird, doppelseitiges Ausdrucken, keine Mails ausdrucken. Also so die Klassiker, das wirkt immer so klein, aber in der Menge, gerade wenn man in einem großen Unternehmen ist, dann rechnet sich das letztendlich doch schon sehr. Und das kann man in der Regel machen, ohne das jetzt groß in einem Team-Meeting zu thematisieren und da mit gutem Beispiel vorangehen.
Ja, das heißt, man muss vielleicht sich auch gar nicht groß erstmal was trauen, sondern man kann mit kleinen Schritten anfangen.
Unbedingt, genau. Und wenn man dann merkt, hey, da ziehen vielleicht auch Leute mit in meiner Abteilung, dann ist es sicherlich nicht verkehrt, mal vorsichtig zu schauen, kann ich das mal in einem Meeting anbringen. Wir haben jetzt hier mit unserem Büro beispielsweise einen großen Konzern hier in Köln mal beraten und die waren ganz engagiert oder sind seitdem ganz engagiert dabei und haben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann plötzlich so, wie soll man sagen, so richtig heiß geworden sind, noch Punkte zu finden, die sie im Büro selber klären können. Und das ist dann schön zu sehen, dass das halt auch gut ankommt.
Ja, Dunja, viele deiner Tipps haben sich jetzt auf Bürojobs bezogen. Ich denke, das sind auch viele Jobs in Deutschland. Aber gibt es denn deiner Meinung nach auch was, das jeder oder jede tun kann, um den eigenen Arbeitsplatz nachhaltiger zu gestalten, jetzt unabhängig von der Branche oder vom Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin?
Klar, ich meine, da muss man eben schauen auf diese Schwergewichte, von denen ich gesprochen habe, also Energie und Ressourcen. Selbst wenn ich jetzt zum Beispiel Arbeiterin bin oder Arbeiter, also jetzt mal das genaue Gegenteil vielleicht von einem Bürojob, dann ist ja auch die Frage, welchen Einfluss habe ich da? Also ich kann, wenn ich mich umziehe, hinterher dran denken, im Umkleideraum das Licht auch auszumachen, damit es nicht stundenlang weiterbrennt. Aber wenn ich dann an einer sehr energiefressenden Maschine arbeite, muss ich ja auch schon sehr viel, wie soll man sagen, Einfluss nehmen können, um da und auch Wissen haben, wie können vielleicht Prozesse anders gestaltet werden, dass diese Maschine, an der ich arbeite, weniger Energie verbraucht. Und da kommen wir, glaube ich, in solchen Branchen, also in der Industrie, doch recht schnell in ein Gefilde, wo man, ja, wie gesagt, mehr Wissen braucht als dieses klassische, ich schalte das Licht aus oder ich spare Wasser oder ich trenne den Müll. Ne? Dieses, was man wirklich low level jede sofort machen kann. Und da würde ich tatsächlich darauf hinweisen, dass man da sehr genau gucken muss, in welcher Branche man ist. Wichtig ist vielleicht auch, ich weiß nicht genau, ne, mit der Zielgruppe, es werden ja sicherlich auch Leute zuhören, die selbstständig sind, da hat man natürlich auch eine ganz andere Verantwortung und aber auch andere Spielräume, weil man ja selber entscheiden kann, was man davon umsetzt und was nicht. Und da hängt immer drauf an, wen man adressiert.
Ja, und es bleibt ja trotz allem immer auch die Option, doch etwas mutiger zu sein und eben einfach doch wieder in einem Meeting was anzusprechen. Das geht ja nun wirklich in jeder Branche.
Absolut, absolut. Und gerade vielleicht so Sachen als längerfristiges Projekt zu sagen, okay, wir wechseln wirklich mit dem gesamten Unternehmen zu echtem Ökostrom oder wir schauen, wie ist das denn mit der ökofairen Beschaffung? Also jedes Unternehmen, egal jetzt eigentlich in welcher Branche, hat ja den üblichen Kleinkram an Beschaffung, manchmal auch größerer Kram. Also Papiermengen in großen Unternehmen sind wirklich sehr relevant. Und da zu schauen, woher kommt das denn? Welche Standards kann man setzen? Kann das sogar mit Umweltsiegel sein? Oder auch, welchen Kaffee bieten wir bei unseren Meetings an? Kann der Orangensaft nicht fair sein? Also da gibt es ja viele kleine Stellschrauben, die auch gar nicht so kostenintensiv in der Umstellung sind. Aber oft hapert es eben daran, überhaupt diesen Schritt zu gehen. Und ich glaube, wenn da einmal eine Hürde genommen ist, dann fallen wie so Dominosteinchen in der Folge, wenn einigermaßen Motivation in der Geschäftsführung ist, dass da auch wirklich Veränderungen im langen Prozess zumindest stattfinden können. Bis hin, dass man dann eventuell zu einer ethischen Bank wechselt, was natürlich für große Unternehmen eine andere Hürde ist mit Verbindlichkeiten als jetzt für einen Selbstständigen oder eine Freiberuflerin. Aber das sind natürlich die sogenannten Big Points, die dann auch wirkliche Hebel darstellen. Also Geld, wo fließt mein Geld hin, welchen Strom nutze ich und was für Materialien verbrauche ich. Das ist dann mehr in der Summe, als dann nur das Licht auszumachen.
Ja, das sind sehr wichtige Punkte und das sind auch tolle Tipps, die du gegeben hast, Dunja. Ich danke dir vielmals dafür und wünsche dir noch viel Spaß beim weiteren nachhaltigen Arbeiten.
Ja, sehr gerne und gutes Gelingen bei allen.
Dankeschön. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Lernen mit Helena.
Ja, Dunja hat es eben schon erwähnt. Also neben der ökologischen Nachhaltigkeit, die wir ja meistens meinen, wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, spielt auch die soziale Komponente der Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz eine riesige Rolle. Warum ist eigentlich auch relativ offensichtlich, wenn wir uns anschauen, wie viel Zeit wir am Arbeitsplatz verbringen. In einem Vollzeitjob sind es nicht weniger als 40 Stunden die Woche. Und ich glaube, der einzige Ort, an dem wir mehr Zeit verbringen, ist unser Bett. Es ist also kein Wunder, dass wir am Arbeitsplatz ziemlich gut behandelt werden wollen und natürlich auch fair bezahlt werden wollen.
Ja, aber findest du nicht auch, was alles gut oder fair behandelt werden bedeutet, ist eben von Unternehmen zu Unternehmen total unterschiedlich. Und natürlich gibt es auch die gesetzlichen Bestimmungen, wie zum Beispiel gegen sexuelle Übergriffe, zum Mindestlohn oder eben auch zum Arbeitsschutz, dass der eingehalten wird. Aber in meinen Augen reicht das an dieser Stelle noch nicht.
Nee, in meinen Augen auch überhaupt nicht. Das ist ja, sag ich mal, die absolute Bottomline, die jedes Unternehmen leisten muss. Aber wer nachhaltig agiert, will ja nicht nur gerade mal irgendwelche Gesetze einhalten, sondern darüber hinaus im besten Fall positive Werte schaffen. Und darauf kann halt schon bei der Einstellung sogar geachtet werden, nämlich zum Beispiel, indem man Diversität ins Unternehmen bringt.
Also zum Beispiel Menschen unterschiedlicher Hautfarbe einstellt oder Herkunft oder unterschiedlichen Alters oder unterschiedlicher Religion. Und auch wichtig, Stichwort Menschen mit Behinderung oder Inklusion, Menschen mit unterschiedlichen körperlichen und geistigen Begebenheiten.
Ja, und es wäre echt gut, wenn man sie nicht nur einstellt, wenn sie sich dann mal beworben haben, wenn sie die Eigeninitiative ergriffen haben, sondern man könnte ja auch als Unternehmen schon in der Stellenanzeige darauf hinweisen, dass Menschen aller Art willkommen sind und ihnen somit Mut machen, sich zu bewerben.
Ja, für Minderheiten ist es ja nicht unbedingt immer offensichtlich, in welchem Unternehmen sie willkommen sind. Und deswegen ist so ein Hinweis auf jeden Fall sinnvoll. Und meiner Meinung nach darf das auch über das MWD, das jetzt oft in Stellenbeschreibungen hinter dem Titel steht, hinausgehen. Ja, aber um nochmal auf Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz zurückzukommen, womit es halt weitergeht nach der Einstellung, ist mit allem, was die Arbeitgeberin über die Vergütung hinaus an ihre Mitarbeitenden liefert. Beispielsweise faire Aufstiegschancen, Weiterbildungsmöglichkeiten, aber auch sowas wie geldwerte Vorteile im Sinne von betrieblicher Altersvorsorge oder Mitgliedschaften im Fitnessstudio. Das ist ein sehr beliebtes Beispiel in letzter Zeit in meiner Bekanntschaft. Oder beispielsweise auch der Verleih von Mieträdern.
Finde ich eine extrem gute Sache, denn es ist einfach im doppelten Sinne der Nachhaltigkeit. Also es ist für die Nachhaltigkeit gut und man hält sich aber auch selber fit und man wird eben auch dazu angeregt, mit dem Rad zur Arbeit zu fahren, aber darüber hinaus kann man ja auch einfach mal das Rad für andere Orte benutzen. Und dasselbe gilt eben auch für Jobtickets für den öffentlichen Nahverkehr. Also das finde ich eine extrem gute Sache, wenn einem das die Möglichkeit geboten wird.
Ja, das ist einfach im doppelten Sinne gut. Für die Gesundheit einerseits und die soziale Nachhaltigkeit und natürlich auch für die ökologische Seite der anderen Seite. Ja, aber ich möchte trotzdem noch mal kurz beim sozialen Aspekt bleiben, bevor wir auf das Ökologische am Arbeitsplatz eingehen. Ich möchte gerne nämlich noch das Stichwort Transparenz nennen. Dazu gehört Transparenz der Löhne meiner Meinung nach, aber auch die Transparenz über die Unternehmensstruktur, Unternehmensentscheidungen, Unternehmensinvestitionen, auch über das was gesetzlich bestimmt wurde, hinaus, also nicht nur der Jahresendbericht, sondern vielleicht auch noch ein bisschen mehr Information, und zwar sowohl gegenüber den Mitarbeitenden als auch gegenüber Außenstehenden. Und was für mich auch dazu gehört, sind zum Beispiel Transparenz über GeldgeberInnen, also wer hat was finanziert. Das ist zum Beispiel in der Forschung sehr interessant, um feststellen zu können, ob man einer Studie vertrauen kann oder nicht. Und auch interessant finde ich den Open-Source-Gedanken in diesem Sinne im Software-Development.
Ja, und zum Thema Transparenz würde ich auch noch gerne die Lieferketten ansprechen. Gerade dieses Thema hat ja in letzter Zeit sehr im politischen Bereich für Aufsehen gesorgt. Und ich bin der Meinung, dass wir schließlich nicht die Einzigen sein sollten oder sind, die abhängig von der Großzügigkeit eines Unternehmens sind, und jedes wirklich nachhaltige Unternehmen sollte sich vielleicht auch Gedanken darüber machen, wie es mit der Nachhaltigkeit entlang der Lieferkette aussieht. Und die wichtigsten Fragen sind da eigentlich: Werden die Angestellten fair entlohnt oder behandelt?
Ja, und da finde ich, gehört Großzügigkeit wirklich in Anführungszeichen, weil das ist ja wieder mal die Bottomline, also das, was ein Unternehmen wirklich meiner Meinung nach einfach ethisch zu leisten hat. Interessant auch an der Lieferkette, die du eben angesprochen hast, da ist wieder eine ökologische Komponente auch dabei. Denn neben den Menschen, die in der Lieferkette auch angestellt sind, geht es auch um die Struktur der Lieferkette selbst. Die sollte möglichst kurz gehalten werden, möglichst regional, damit die Transportwege auch nicht so lang werden und der CO2-Ausstoß durch den Transport nicht so hoch geht. Das macht das Unternehmen aber übrigens auch resistenter. Ich sage nur Corona, da ist viel zum Beispiel auf dem chinesischen Markt weggebrochen und da haben viele Unternehmen auch bei uns drunter gelitten. wenn man das regional hält, dann ist das meistens auch irgendwo stabiler. Und da sieht man dann eigentlich auch schon, mit der Nachhaltigkeit geht es los, bevor auch nur das erste Produkt in einem Unternehmen hergestellt wurde. Es ist wirklich was, das das Unternehmen von vorne bis hinten komplett durchzieht. Und was auch schon vor der Produktion von irgendwelchen Produkten eine Rolle spielt in der Nachhaltigkeit, ist die Einsparung von Ressourcen in der Beschaffung. Das hat ja auch Dunja schon angesprochen und das ist ein Aspekt, wo Unternehmen wirklich extrem viel für die Umwelt reißen können. Man glaubt gar nicht, was es an Ressourcenverschwendung auf dieser Welt gibt. Solche Ressourcen sind zum Beispiel seltene Erden und in diesem Zuge sollte man vielleicht noch sagen, ja, das sind halt nicht nur die paar Gramm, die da ausgebuddelt werden, sondern wenn man seltene Erden ausgräbt, dann gibt es halt tonnenweise Schutt, der sonst noch ausgegraben wird. Also das ist die wirkliche Problematik daran, wenn man so will. Es geht aber auch um so Sachen wie meinetwegen Stahl oder auch Wasser. Und minimiert werden kann der Verbrauch beispielsweise durch den Kauf auch von Recyclingware, nicht nur bezogen auf Papier, sondern eben, das geht jetzt auch in diesem Beispiel Stahl beispielsweise.
Ja, das sind wichtige Ressourcen und genauso ist das ja auch wie bei der Stromversorgung. Also in jedem Unternehmen spielt Energie eine große Rolle und mit der Umstellung auf die grüne Energie könnte extrem viel CO2 in Zukunft eingespart werden.
Ja, und wo wir schon bei Umstellungen sind, könnte man dann auch noch über eine ethische Bank direkt nachdenken. Die ist nicht nur für uns Privatpersonen interessant, sondern durchaus auch für Unternehmen. Und eine weitere Umstellung, die zum Beispiel gemacht werden könnte, ist im Verkaufsmodell von Unternehmen. Man muss ja Produkte zum Beispiel nicht immer verkaufen. Man kann sie auch leasen oder mieten lassen. Da ist dann die Wartung meistens inklusive und das ist wirklich toll, weil so die Produkte langlebiger gestaltet werden von Anfang an. Das nützt dann auch dem Unternehmen und viel öfter genutzt werden. Man kennt das beispielsweise von Druckern. Nicht, dass sie deswegen besser funktionieren würden. Oder auch Bohrmaschinen im Baumarkt.
Ja, das sind jetzt schon ganz schön viele Wege, die wir aufgezählt haben, um ein Unternehmen nachhaltiger zu gestalten. Aber ich denke, das hängt auch stark davon ab, um welches Unternehmen es sich überhaupt handelt, oder?
Ja, absolut. Und das ist auch sehr interessant, weil mich das zu einem Thema führt, über das wir bisher noch gar nicht gesprochen haben, nämlich Greenwashing. Was hat das miteinander zu tun? Nachhaltigkeit ist eben sehr anders, je nachdem, welche Haupttätigkeit ein Unternehmen hat. Ja, ein Stahlwerk muss nicht auf dieselben Dinge achten wie ein Möbelhersteller. Und bei Greenwashing ist es aber so, dass die Leute das, sage ich mal, missachten und prestigeträchtige Tätigkeiten in den Vordergrund stellen, die aber mit der Haupttätigkeit des Unternehmens nicht viel zu tun haben. Es ist so, also beim Greenwashing ist es ja, die Definition von Greenwashing ist ja relativ einfach und die kennen auch die meisten Leute. Man tut so, als sei man ein nachhaltiges Unternehmen, obwohl man das eigentlich nicht ist. Und da wird eben dieser Grundsatz missachtet, dass es darum geht, auch in der Hauptunternehmenstätigkeit genau darauf zu achten, was man tut und nicht nur in solchen Nebenprojekten wie meinetwegen einem Spendenlauf. Das Problem an Greenwashing ist aber nicht die Definition, sondern es ist Greenwashing überhaupt erst erkennen zu können. Das ist wirklich teilweise extrem schwer, weil Unternehmen sehr clever in der Darstellung ihrer in Anführungszeichen nachhaltigen Projekte sind, sodass das teilweise sehr überzeugend wirken kann.
Ja, wie man das richtig erkennt, da werde ich euch später noch ein paar hilfreiche Tipps geben. Aber ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich schon auf sowas reingefallen bin. Also ich wollte vor ein paar Jahren mal einen Schrank kaufen, eben nicht bei den klassischen Möbelherstellern, die man so kennt. Und habe mich dann halt umgeschaut und habe ein Kölner Unternehmen gefunden und dachte so, ja cool, kurze Transportwege. Genau, und die haben auch damit geworben, dass das CO2 einspart und super toll produziert wurde. Ja, und als das Stück hier ankam, war es halt einfach nur kaputt und im Endeffekt wollten sie es auch gar nicht mehr zurückhaben. Und da habe ich mich dann halt extrem gewundert, dass sie ihr eigenes Möbelstück nicht mehr zurückhaben möchten, um es wieder in die Kette zu, also in die Wertschöpfungskette zurückzuführen.
Ja, denen war wahrscheinlich genauso klar wie dir, dass das Teil nichts mehr wert ist, ne? Ja, und das ist eben genau das, was ich mit der Haupttätigkeit meine. Also ein Möbelunternehmen, das sollte sich halt zum Beispiel mit Fragen auseinandersetzen, wie woher kommen meine Materialien? Wie stabil sind die? Sind die langanhaltend nicht nur, was die Materialstabilität angeht, sondern vielleicht auch ästhetisch langanhaltend? Ja? Wir werfen ja zugegebenermaßen auch gerne mal Sachen raus, die eigentlich nicht kaputt sind, sondern uns nur nicht mehr gefallen. Ist es, wie steht es mit der Sicherheit dieser Möbel für die KonsumentInnen und so weiter und so fort? Das sind alles Fragen, die für ein Möbelunternehmen extrem relevant sind, wenn sie nachhaltig agieren wollen. Und das wurde offensichtlich jetzt bei dir nicht beachtet. Ich bin auch schon auf Greenwashing reingefallen. Ich glaube, da ist auch niemand davor gefeit. Es ist auch teilweise einfach nicht erkennbar, ob ein Unternehmen wirklich Greenwashing betreibt oder nicht. Auch nicht für uns, die wir ja durchaus auch was schon einiges über Nachhaltigkeit wissen. Aber um vielleicht noch mal ein paar andere Beispiele zu bringen als jetzt nur den Möbelhersteller, dafür, wie unterschiedlich es Nachhaltigkeit sich ausdrücken kann, je nach Unternehmen. Nehmen wir wieder dieses Stahlwerk, von dem ich eben schon gesprochen habe. Das sollte sich zum Beispiel Fragen stellen, wie kann ich Ressourcen einsparen, weil Stahl so wahnsinnig ressourcenintensiv ist. Wie kann ich Energie einsparen, weil Stahlherstellung wahnsinnig energieintensiv ist? Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, auf Grünstrom umzustellen, eben weil Energie so einen großen Teil des Unternehmens ausmacht? Dagegen sollte das Forschungsinstitut, das ich auch schon mal angesprochen habe, sich vielleicht Fragen stellen wie, wie abhängig möchte ich von meinen GeldgeberInnen sein? Wie abhängig sind die von ihren eigenen Unternehmen? Wie frei kann ich dann noch arbeiten in meiner Wissenschaft? Wie halte ich es mit der Ethik in Tierversuchen und so weiter? Also je nach Unternehmen ist es einfach total unterschiedlich, was Nachhaltigkeit ist. Und eine Nachhaltigkeitsstrategie sollte einfach zusammenfassend auf jeden Fall immer den Kern der Geschäftstätigkeit mit einbeziehen. Und nicht nur am Rande arbeiten, das wäre dann Greenwashing.
Das ist ja dann auch kein Wunder, wenn wir uns manchmal überfordert mit der Aufgabe fühlen, uns für Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz einzusetzen. Und auch nicht jede oder jeder, also nicht einmal die meisten von uns, können Einfluss auf die Unternehmenstätigkeit üben. Aber trotzdem kann wirklich jede und jeder im eigenen Unternehmen etwas bewirken. Und wie das geht, erzähle ich euch jetzt im zweiten Teil des Podcasts. Jetzt ist es wieder Zeit für Machen mit Marie. Dieses Mal werde ich euch nahbare und alltagstaugliche Tipps kommunizieren, die wirklich jede und jeder von euch in Bezug auf Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz umsetzen können. Zuerst einmal starten wir wieder mit einem Interview und dieses Mal sprechen wir mit der lieben Tanja. Und was genau ihre Tätigkeiten sind und wie es in ihrer Arbeitsstelle mit der Nachhaltigkeit aussieht, das erfahren wir jetzt. Hallo Tanja.
Hallo Marie.
Vielen Dank, dass du heute dieses Interview mit mir führst. Du hast mir bereits vorab geschrieben, dass du in der Geschäftsfeldleitung tätig bist für die Bereiche Bildung und berufliche Integrationsdienste. Und das Unternehmen bietet eben für Menschen mit Behinderung eine Teilhabe am Arbeitsleben, indem es eigene Werkstätten betreibt. Und die verschiedenen Tätigkeiten reichen von der Verpackung und Montage über den Saunabau bis zum Gartenlandschaftsbau. Deine Tätigkeiten sind die Personalgewinnung, Personalentwicklung, das Gesundheitsmanagement, die Sicherstellung des Auftrags der Werkstätten und eben auch die Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren. War das so richtig?
Ja, das war richtig.
Ja, perfekt. Okay, und dann kommen wir auch schon zur ersten Frage. Was verstehst du allgemein unter Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz?
Ja, ich verstehe unter Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz, dass Prozesse ja einfach so gestaltet sind, dass sie möglichst lang sind, dass sie keine Ressourcen verschwenden, also sprich, dass sie ressourcenoptimiert arbeiten und dass man eben gerade in Bezug auf Umwelt, Energiemanagement einfach auch schaut, welche Maßnahmen man dort optimieren kann.
Ja, das stimmt auf jeden Fall, sehe ich genauso. Und daher die Frage, welche Maßnahmen oder hat sich eben dein Arbeitgeber oder deine Arbeitgeberin bereits interessiert zu dem Thema gezeigt oder wurden auch schon Maßnahmen angegangen?
Genau, also wir möchten gerne unsere Prozesse tatsächlich digital abbilden, also wirklich digitalisieren, sodass man zum Beispiel Papier spart. Dann möchten wir gerne unseren Fuhrpark auf E-Mobilität umstellen und wir haben natürlich auch für Mitarbeiterprogramme, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben.
Und wie sieht es im Bereich der Stromversorgung aus? Also wird da auch schon bereits auf grüne Energie zurückgegriffen oder könntet ihr euch das in Zukunft vorstellen?
Also vorstellen können wir uns das auf jeden Fall. Wir haben tatsächlich an einem Standort auch schon Solarenergie auf dem Dach.
Und was funktioniert bei dir schon ganz gut und wo stehst du aktuell noch für Hürden in Bezug auf Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz?
Genau, also ich bekomme demnächst ein Dienstfahrzeug, was ja auf E-Mobilität basiert und ich habe auch zum Beispiel ein E-Bike, also wir haben ein Bike-Leasing bei uns im Unternehmen und da habe ich mir ein E-Bike angeschafft und was ich auf jeden Fall noch optimieren könnte, wenn ich jetzt zum Beispiel im Bewerbermanagement bin, drucke ich mir aktuell die Bewerbungen noch aus und um da quasi das Papier künftig zu sparen, könnte das Ganze durch ein Tablet quasi ersetzt werden, sodass ich dann meine Unterlagen auf dem Tablet habe und nicht mehr in Papierform.
Ja, die Ressourcen sparen wäre da auf jeden Fall ein guter Punkt. Und allgemein könnte man aber auch sagen oder kann man sagen, dass durch die Integration von Menschen mit Behinderung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt ja auch der Bereich der sozialen Nachhaltigkeit abgedeckt wird.
Das auf jeden Fall, weil die Menschen natürlich mehr in der Gesellschaft integriert werden, als dass sie das heute werden.
Genau. Und von deiner Beobachtung würdest du sagen, dass weitere Arbeitnehmer auch schon in dem Bereich der Nachhaltigkeit handeln oder da noch vor Hürden stehen?
Also teilweise tun sie das. Zum Beispiel haben Kollegen eben auch E-Bikes über dieses Bike-Leasing und kommen mit dem Fahrrad zur Arbeit. Auch da ist, denke ich, dieses Thema, dass man Prozesse eben digitalisiert und sich nicht noch jede Rechnung ausdruckt und nochmal in einem Ordner ablegt. Da gibt es auf jeden Fall noch Potenziale, einfach Ressourcen auch schonender einzusetzen.
Ja, das würde ja auch aus Platzgründen viel sinnvoller sein, wenn das zukünftig digitalisiert würde.
Zum Beispiel, ja.
Ja, super. Dann sind wir auch schon am Ende unseres Interviews angelangt.
Alles
Vielen
klar.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Danke ebenso. Ciao, Marie.
Tschüss. Danke. Tanja hat uns gerade schon beschrieben, welche Prozesse sich künftig in ihrem Unternehmen verändern lassen, um vor allem die ökologische Nachhaltigkeit voranzubringen. Dabei ist sie hauptsächlich auf sehr relevante Punkte eingegangen, die auf der Ebene der Geschäftsleitung entschieden werden. Und da können eben ArbeitnehmerInnen aber meist kaum Einfluss drauf nehmen, außer man ist eben Mitglied einer Gewerkschaft oder des Betriebsrats, sofern dieser im eigenen Unternehmen vorhanden ist.
Ja, und an dieser Stelle ein kleiner Werbespot für Gewerkschaften, denn ich beispielsweise habe schon mal in der Gastronomie gearbeitet und in der Gastronomie spielt die Gewerkschaft eine wirklich sehr kleine Rolle. Das tut aber nicht gut, was man zum Beispiel an den Arbeitsbedingungen in der Gastronomie auch gut erkennen kann. Also Leute, tretet der Gewerkschaft bei, es kann nicht schaden, es kann euch nur gut tun, sie können euch nur helfen, eure Interessen durchzusetzen.
Ja, so kann zum Beispiel eben auch auf der Arbeitnehmerseite immer etwas in Bezug auf Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz verändert werden. Angefangen mit dem Arbeitsweg. Bin ich darauf angewiesen, mit dem eigenen Auto zur Arbeit zu kommen? Und wenn ja, lassen sich gegebenenfalls auch Fahrgemeinschaften mit den Kolleginnen bilden? Falls ihr gut angebunden seid, könnt ihr auch die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Falls nicht, könntet ihr trotzdem versuchen, Wege mit dem Auto zu verkürzen, indem ihr zum Beispiel bis zum nächstgelegenen Bahnhof fahrt und von dort aus die Öffis nutzt. Wenn man aber jetzt gar kein Fan von den Öffentlichen ist und die Arbeitsstelle sich im näheren Umkreis befindet, gibt es auch immer noch die Möglichkeit, das Fahrrad zu nutzen. Und vielleicht habt ihr ja sogar genauso wie Tanja die Möglichkeit, über euren Arbeitgeber ein E-Bike zu leasen.
Ja, und damit würdet ihr ja nicht nur der Umwelt, sondern auch euch selbst gleichzeitig was Gutes tun, denn Fahrradfahren ist ja sehr gut für die Gesundheit, wie man weiß. Das Balancieren und die körperliche Anstrengung sind erstens gut für den Gleichgewichtssinn, aber auch für die Koordination. Es stärkt eure Muskelgruppen und es ist auch nachgewiesenermaßen so, dass Leute, die regelmäßig Fahrrad fahren, seltener an Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden. Das heißt, es kann euch nur gut tun. Und wichtig ist auch, bitte tragt immer Helme und Schutzkleidung, wenn ihr Fahrrad fahrt, denn gesund kann das Ganze nur sein, wenn ihr keinen Unfall baut.
Neben dem Arbeitsweg kann man sich dann auch noch Gedanken über sein nachhaltiges Verhalten direkt am Arbeitsplatz machen. Zum Beispiel lässt sich mit nur wenigen Handgriffen ganz einfach Energie sparen. Elektrogeräte wie Computer, Drucker, Lautsprecherbox oder Bildschirme sollten nach der Benutzung nicht dauerhaft im Standby-Modus laufen, sondern abgeschaltet werden. Denn alle Elektrogeräte verbrauchen auch im Standby oder im sogenannten Stromsparmodus weiterhin Strom.
Ja, wenn ihr es euch da leicht machen wollt, dann besorgt ihr euch eine von diesen Mehrfachsteckerleisten mit einem Schalter dran, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, und steckt daran all eure Geräte am Arbeitsplatz. Wenn ihr dann den Raum verlasst, könnt ihr einfach den Schalter umlegen und sämtliche Geräte haben keine Verbindung mehr an den Strom, also können auch keinen ziehen, sind komplett ausgeschaltet. Und natürlich auch, wenn ihr den Raum verlasst, wie immer das Licht ausmachen. Und vielleicht denkt ihr auch mal darüber nach, ob ihr all diese Tipps nicht nur umsetzen wollt, wenn ihr Feierabend habt, sondern auch in der Mittagspause schon den Computer komplett runterfahren wollt. Ich weiß, manchmal ist das unpraktisch, man hat das Formular schon offen und so weiter. Aber ihr seid nun mal mindestens eine halbe, vielleicht eher eine Stunde weg. Und in dieser Zeit laufen die Geräte völlig nutzungsfrei.
Übrigens, diese Tipps richten sich nicht nur an den Arbeitsplatz. Auch zu Hause sollten Geräte wie der Fernseher, Spielkonsole oder die Kaffeemaschine nach der Benutzung ausgeschaltet und ausgesteckt werden. Auch schon beim Kauf können auf Energieeffizienz und faire Produktion geachtet werden. Bisher gibt es noch kein Gerät, das komplett fair und umweltfreundlich hergestellt wurde. Man kann aber inzwischen immerhin bei Herstellern kaufen, die etwas grüner oder fairer sind. Worauf ihr dafür beim Kauf achten könnt, sind zum Beispiel das Umweltzeichen Blauer Engel. Und das ist wirklich unschwer zu erkennen, denn es sieht wirklich aus wie ein blauer Engel auf einem weißen Kreis. Und auf gute Testergebnisse bei der Stiftung Warentest.
Wenn ihr das macht, seid ihr wirklich schon sehr gut dabei. Ihr habt einen tollen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit getan. Und wenn ihr dann aber noch eine Schippe drauflegen wollt, dann gibt es noch die Möglichkeit, statt ein neues Gerät anzuschaffen, einfach Gebrauch zu kaufen. Das ist immer die nachhaltigste Möglichkeit. Das kann inzwischen auch attraktiv für ganze Unternehmen werden, denn es gibt jetzt auch nicht nur mehr Privatverkäufer, sondern auch richtige seriöse Anbieter, die in größeren Mengen auch teilweise verkaufen. Und so kann sich ein Unternehmen ein Angebot zukommen lassen, auch für eine größere Menge für alle MitarbeiterInnen.
Guter Punkt, denn Gebraucht kaufen ist nicht nur bei Elektrogeräten die nachhaltigste Option. Darauf gehen wir aber in späteren Episoden nochmal ein. Ich möchte an dieser Stelle eher noch kurz auf die Dauer der Nutzung und den Elektroschrott eingehen, der eben häufig entsteht, wenn neue Geräte angeschafft werden. Generell sollten wir alle Elektrogeräte so lange wie möglich nutzen. Und wenn diese dann doch früher als erwartet kaputt gehen, kann man sie auch immer noch mal reparieren lassen, anstatt sie neu zu kaufen. Trotzdem geht natürlich jedes Gerät irgendwann mal kaputt. Aber auch dann kann man etwas für die Nachhaltigkeit tun, indem man sie eben richtig recycelt. In Elektrogeräten werden viele seltene und wertvolle Rohstoffe verbaut, die eben so wieder in den Recyclingkreislauf zurückgeführt werden. Eure alten oder kaputten Elektrogeräte solltet ihr deshalb immer an speziellen Anlaufstellen wie Recyclinghöfen, Sammelboxen oder eben in großen Elektrofachgeschäften abgegeben werden.
Ja, und bitte unterschätzt diesen Schritt nicht, wie wichtig der ist. Marie hat eben von diesen seltenen, wertvollen Rohstoffen gesprochen. Damit geht viel schlimmes Zeug für die Umwelt einher, aber auch für die Menschen, die damit arbeiten. Denn einerseits ist der Abbau davon wirklich sehr umweltschädlich und andererseits kommen dadurch menschenunwürdige Arbeitsbedingungen zustande. Es kommt teilweise zu kriegerischen Auseinandersetzungen um diese Rohstoffe herum. Das heißt, je weniger davon wir abbauen müssen, desto besser. Und das bedeutet, je mehr wir recyceln, desto besser. Und seien wir ehrlich, jeder von uns hat doch mindestens ein ungenutztes Handy irgendwo rumliegen. Ich bin vor kurzem auf dem Dachboden zufällig über mindestens 5 Stück meiner Familie gestoßen und bin jetzt auch gerade auf der Suche nach einer Sammelbox, wo die dann endlich wieder zurückgeführt werden können.
Das ist wirklich ein wichtiger Aspekt, denn in Deutschland liegen derzeit etwa 83 Millionen alte oder kaputte Handys in den Haushalten rum. Wenn wir diese über den Hausmüll entsorgen würden, was in Deutschland übrigens verboten ist, würden die wertvollen Rohstoffe verloren gehen. In Deutschland alleine sind das 400 Kilogramm Gold jährlich nur aus Mobilfunkgeräten. Aber nicht nur eben seltene Rohstoffe können wir einsparen. Noch eine Ressource, die wir heute schon ein paar Mal erwähnt haben, ist das Papier. Um erstmal ein Gespür dafür zu bekommen, wie hoch der Papierverbrauch in Deutschland im Durchschnitt pro Jahr ist, habe ich eine Frage an dich, Helena. Was schätzt du, wie viel Kilogramm Papier verbraucht jeder Mensch in Deutschland pro Jahr?
Ja, Marie, da erwischst du mich irgendwie gerade sehr kalt, weil ich bin sehr schlecht im Schätzen, erst recht mit Zahlen. Ich sag jetzt einfach mal, was in meinem Kopf rumschwirrt. Das waren so um die 50 Kilogramm.
Ja, das war schon eine sehr gutgläubige Schätzung, würde ich mal sagen. Ist das so? Ja, denn insgesamt haben wir Deutsche 2020 pro Kopf 219 Kilo Papier verbraucht.
Autsch. Lag genau. Ich fast dran.
Ja, fast. Und Deutschland hat eine Einwohnerzahl von 83 Millionen Menschen. Hochgerechnet sind das insgesamt 18 Millionen Tonnen Papier jährlich in Deutschland, die verbraucht werden. Darunter zählen Verpackungspapiere, grafische Papiere, hygienische Papiere und auch Spezialpapiere, wie zum Beispiel der Kaffeefilter oder Teebeutel. Wenn wir diesen Gesamtverbrauch sinnbildlich mit dem Kölner Dom vergleichen würden, der übrigens ca. 300.000 Tonnen wiegt, bedeutet das, dass wir das Gewicht von 60 Kölner Domen pro Jahr an Papier verbrauchen. Und das ist wirklich enorm viel.
Ja, das ist wirklich enorm viel. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass sich ja ein großer Teil dieses Papierverbrauchs vermeiden ließe, wären wir jetzt beispielsweise in Bezug auf Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz ganz auf das grafische Papier verzichten würden. Also beispielsweise unsere Prozesse so weit digitalisieren, dass wir E-Mails, Listen, Rechnungen oder Personalunterlagen gar nicht mehr ausdrucken müssen. So wie Tanja es ja momentan auch versucht.
Ja, das wäre natürlich der Idealfall, aber oft lässt sich das ja nicht vermeiden. Dann kann aber wenigstens darauf geachtet werden, dass Recyclingpapier verwendet wird. Das erkennt man am einfachsten auch am blauen Engelsiegel. Und natürlich sollten wir möglichst immer doppelseitig drucken.
Ein Ort, wo wir Recyclingpapier einsetzen können, der, glaube ich, öfter mal vergessen wird, ist übrigens die Toilette. Das Klopapier muss ja nicht rein weiß sein. Da bietet sich also Recyclingpapier im besonderen Maße eigentlich an. Vielleicht wollt ihr das ja mal als Denkanstoß an eure ArbeitgeberInnen, DirektorInnen oder an Vorgesetzte weiterleiten. Das ist eine gute kleine Maßnahme, die sich schnell umsetzen ließe.
Und das gilt natürlich nicht nur für das Klopapier, sondern für alle Tipps, die wir heute kommuniziert haben. Und wenn ihr, nachdem ihr diese Folge angehört habt, nicht nur für eure ArbeitgeberInnen, sondern auch für uns als PodcasterInnen Tipps habt, schreibt uns gerne unter umwelt@verbraucherzentrale.nrw. Das gilt natürlich auch für Fragen oder Anregungen. Wir hören gerne von euch.
Und falls ihr euch jetzt über den neuen Kommunikationsweg seit der ersten Folge wundert, da hatten wir noch was anderes angegeben, oder auch darüber, dass wir ein bisschen anders klingen als in der ersten Folge und auch in dem Interview mit Dunja, Bei mir kam es wegen Corona zu einem Umzug. Deswegen ist das Setup ein bisschen anders und auch die Kontaktadresse hat sich geändert. Also ab jetzt bitte gerne alles an umwelt@verbraucherzentrale.nrw. Und das war es auch schon mit der heutigen Folge von Einfach machen, dein Einstieg in den nachhaltigen Konsum. Wir sind Marie Jonas und Helena Meyer und wir wünschen euch viel, viel Erfolg beim Umsetzen unserer Tipps.